würde sagen, jeder, der außenrum steht und nur zuguckt, der lässt sich was Wesentliche entgehen. Denn so wie ich es vorhin gesagt habe, da wo man, ich sag mal so, in der Arena des Lebens dran ist, an der Hand von Jesus, da passieren diese Dinge, die unbezahlbar sind. Da erleben wir Jesus, wie wir ihn sonst nicht erleben würden. Und es mag manchmal einen Preis kosten, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich lasse mich drauf ein, ich verlasse den sicheren Hafen, wo alles so gut geordnet ist, und ich bin bereit, dieser Stimme meines Herrn zu folgen. Und aber erst dann werden wir die Erfahrung machen, was er alles in unser Leben hineinlegt und was er mit uns tun möchte, ganz persönlich und auch als Gemeinde. Eine herzliche Einladung in die Arena des Lebens. Heute Morgen geht es um die Gretchenfrage. Weiß jemand, was die Gretchenfrage ist? Dann bitte melden. Also nochmal für alle, ganz laut mit dem Mikrofon von mir. Das ist aus Faust von Goethe, und die Gretchen kriegt die Frage gestellt, wie hältst du es mit dem Glauben? Wie hältst du es mit dem Glauben? Was ist denn Glaube? Und dann, wie hältst du es damit? Dankeschön. Ich bin doch immer wieder auf eure Mitarbeit angewiesen in der Predigt. Und ich möchte mit euch eine einzige Bibelstelle mal lesen, die uns beschreibt, was Glaube ist. Aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament, Kapitel 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Hat mal jemand seinem Freund gesagt, du, ich glaube nicht an Gott? Sagt der Freund ihm als Antwort, du, ich glaube nicht an deinen Verstand, den kann ich auch nicht sehen. Glaube ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es gibt so viele Beispiele aus dem Alltag, die da heranzuziehen wären. Dieser Raum ist erfüllt von Musik, von Botschaften. Und wir nehmen sie nicht wahr. Warum? Wir können sie nicht sehen. Und wir haben auch keine Antenne, um diese Botschaft zu empfangen. Aber sobald wir das Radio oder den Fernseher anmachen, peng, ist alles da. Und genauso bin ich überzeugt, dass unser Vater im Himmel ständig dabei ist. Ständig, ohne Unterbrechung, dabei ist, uns eine Botschaft zu schicken. Er wartet nur, bis wir die Ohren aufmachen. Er sehnt sich danach, dass wir zuhören, uns wahrnehmen, was er uns zu sagen hat. Also, der Glaube ist ein Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Ich vertraue heute Morgen darauf, dass sich das erfüllt, dass er redet. Und dass der Heilige Geist uns hilft, dass es hier ankommt. Ich bin überzeugt, dass das, was ich nicht sehe, existiert. Es soll um Glauben gehen heute Morgen. Und nicht nur so allgemein, sondern am Ende auch ganz persönlich um deinen und meinen Glauben. Ich habe etwas mit schönen Bildern. Das nächste Bild fand ich ganz nett aus dem Internet. Und soll uns helfen, heute Morgen den Glauben in unserem Leben irgendwo zu platzieren. Er symbolisiert hier einen Kohletender, der eingespannt ist hinter der Lokomotive der Tatsachen, und hinten dran ist noch das Gefühl angehängt. Wer zieht den Zug? Ich brauche wieder eure Mitarbeit. Ich stelle mich jetzt mal doof, ne? Wer zieht den Zug? Georgie, was würdest du sagen? Hinten der Waggon, zieht der den Zug? Also sie weiß es nicht, ne? Sie weiß es, natürlich weiß sie es. Sagen wir mal jemand die Antwort, ganz kräftig und laut für uns alle. Wer zieht den Zug? Die Lokomotive. Lokomotive, Symbol für die Tatsache. Was passiert, wenn der Kohletender von der Lok abhängt? Die Lok fährt weiter, aber der Rest bleibt stehen. Ne? Ergo, der Glaube wird nicht vom Gefühl gezogen, sondern von den Tatsachen. Und die Tatsachen, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Da erfahren wir die Tatsachen, die allumfassend sind. Wer der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Wer einen Plan hat mit dieser Erde und mit jedem einzelnen Menschen. Wir lesen sogar in der Bibel, dass vor Grundlegung der Schöpfung Gott uns schon erdacht hat. Jeden ganz persönlich kennt mit Namen. Und einen Plan hat mit uns. Er hat etwas vor mit jedem Einzelnen. Und daran, an dieser Offenbarung, die im Wort Gottes steht, soll sich unser Glaube orientieren. In der Teenager-Bibelschule, die wir begonnen haben, hier sitzen ja einige Schüler, da geht es zur Zeit um das apostolische Glaubensbekenntnis. Ja, da muss in enger Verbindung stehen, da hast du vollkommen recht, ganz genau. Ganz genau, man muss immer wieder Kohle einwerfen, ne? Und befeuert werden. Da haben wir sogar was davon gesungen, in den Liedern, die wir vorhin gesungen haben, haben wir genau das besungen. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung von den wesentlichen Aussagen des Glaubens. Weltweit ist es das verbreiteste Glaubensbekenntnis der Kirchen und es entstand im 4. Jahrhundert und wir sollten es auch kennen. Wir sollten es sogar auswendig kennen. Wir wiederholen es, habe ich unseren TBS-Schülern gesagt, jedes Mal im Unterricht, damit sich das immer mehr einprägt und wir es gemeinsam auswendig lernen. Könnt ihr es noch? Wer hat es mal gelernt? Okay, das sind die meisten. Also wir brauchen das jetzt gar nicht mit dem Beamer darzustellen. Wir schaffen das ohne. Na, ich gebe euch eine kleine Hilfe. Lasst das Bild einfach vor und wir sprechen es mal gemeinsam. Wenn ihr das nicht lesen könnt, braucht ihr eine Brille. Also ihr werdet jetzt sehr konzentriert nach vorne gucken und euch erinnern. Ich bin der Vorsprecher und ihr sprecht mit. Okay, kann man es da hinten noch... Man kann erkennen, dass da vorne das Glaubensbekenntnis steht. Ne? Okay. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wisst ihr, wenn man da über jeden einzelnen Satz nachdenkt, dann haut's einen im Grunde genommen aus den Schuhen. Wenn wir das wirklich glauben. Wenn wir das wirklich glauben, ändert das alles. Was ist nun der Glaube, haben wir gelesen im Hebräerbrief. Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Wir haben hier bekannt, was wir erhoffen, was sich erfüllen wird. Und es ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ich bin der Frage nachgegangen, vielleicht trage ich Eulen nach Athen, ist mir aber egal. Dann ist es eine Wiederholung. Wie entsteht eigentlich Glaube? Wie entsteht Glaube? Durch das Hören, sagt gerade jemand. Ich möchte dir recht geben. Aber was muss man denn hören? Die ZDF-Nachrichten oder das Wort Gottes muss man hören? Gut. Paulus beantwortet diese Frage eindeutig im Römerbrief Kapitel 10, Vers 14 folgende. Ich lese es euch. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Man muss es hören. Wenn man es nicht mehr hört, kann der Glaube nicht mehr genährt werden. Traute, du hast das vollkommen richtig im Zusammenhang. Wenn das nicht mehr gehört wird, es muss befeuert werden. Der Glaube braucht immer wieder Nahrung. Er muss immer wieder hören. Er muss das Wort Gottes hören. Deshalb ist es zu empfehlen, sogar selbst wenn man alleine ist, die Bibel laut zu lesen, bist du selbst dein erster Hörer. Es wirkt mehr, als wenn man nur still liest. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottesdienste feiern, wo wir auf das Wort Gottes hören. Wo es uns neu zugesprochen wird, wo wir Hörer sind und ganz neu unser Glaube befeuert wird. Der Mensch muss was hören. Es braucht aber dazu einen Prediger. Es braucht jemanden, der den Mund aufmacht. Und die Nicole, dort auf dem Wanderweg, ich weiß nicht, wie der hieß, spielt keine Rolle, die auf dem Weg war mit uns, die musste von uns Männern was hören. Jeder hat ihr irgendwas gesagt und hat ihr zugehört. Und schließlich habe ich ihr einfach so meinen Glauben erklärt. Sie musste was hören. Jetzt bin ich gespannt, was der Heilige Geist in ihrem Leben draus macht. Ich bin gespannt, was der Heilige Geist im Leben derer draus macht, die gerade im Alpha-Kurs sind. Ich liebe es, im Alpha-Kurs zu sein, weil ich da immer erlebe, was macht's mit denen, die da teilnehmen. Auch mit uns Mitarbeitern macht's was. Und dass du hier im Gottesdienst bist, macht mit dir was. Du hörst das Wort und der Heilige Geist ist dabei, dass es nicht nur da oben ankommt, im Verstehen, sondern im Herzen, dass da noch mehr passiert, außer Hören. Denn allein Hören, sagt schon Jesaja, wer glaubt in unserem Predigen? Das tun nicht alle. Nicht bei allen kommt dieser zündende Funken dazu, leider. Manches braucht länger. Der Mensch muss was hören und dazu braucht es einen, der redet, einen Prediger. Und das bin nicht nur ich als bezahlter Prediger, der jetzt vor euch steht, weil das sein Beruf ist, sondern du bist Prediger, Predigerin in deiner Familie. Du bist Prediger in deiner Schulklasse. Wenn du schweigst, dann hören die es ja gar nicht. Ich hatte immer so auf meinem Mäppchen so Aufkleber. Wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen. Ne? Ja, ich wurde dann schon angesprochen. Ne? Das war dann... Und es braucht Menschen, die es anderen Menschen sagen, verbal und nonverbal, dass Jesus durch uns redet. Es braucht einen Auftrag und der steht klar drin im Wort Gottes. Der steht klar drin. Das haben wir gehört und ihr hört es heute neu. Wir sind beauftragt, Zeugen für Jesus zu sein in unserer Welt. Ja, und das alles gründet im Wort Christi. Und jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt im Gottesdienst und Jesus schon kennt, vielleicht auch schon länger kennt, könnte seine eigene Glaubensgeschichte beschreiben. Könnte erzählen, wie man zum Glauben gekommen ist oder wie Frau zum Glauben gekommen ist. Da gab es Menschen, denen wir zugehört haben. Menschen, die uns von Jesus Christus erzählt haben. Und jede Geschichte wird ein bisschen anders sein, aber irgendwie wurden wir auf das Wort von Christus aufmerksam. Und es hat eingeschlagen. Und dass es einschlägt, dass es wirklich einschlägt und dass heute Morgen irgendwas einschlägt in deinem Herzen, das ist das Wirken vom Heiligen Geist. Das kann ich nicht machen. Ich kann es ja nur sagen. Aber er kann dafür sorgen, dass es in deinem Herz zu einer Explosion kommt. Er kann dafür sorgen, dass du nicht mehr still sitzen kannst, der kann dafür sorgen, dass das, was du gehört hast, jetzt etwas bewegt, etwas verändert. Lukas beschreibt das in seiner Apostelgeschichte, Kapitel 2, in den Versen 37 und 38. Wir haben vorhin gehört, es muss gehört werden, das Wort. Dann kann Glaube geweckt werden. Lukas berichtet, dass Petrus diese Pfingstpredigt gehalten hat in der Öffentlichkeit. Tausende haben zugehört. Und als er fertig war, ich weiß ja nicht, ob der Amen gesagt hat oder nicht, aber als er fertig war, da beschreibt Lukas, wie es weitergeht. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Es ging ihnen durchs Herz. Die haben eben nicht nur mit dem Kopf gehört, sondern mit dem Herzen. Es ging da rein. Und es hat sie so beunruhigt, so aus der Bahn geworfen, dass sie nicht mehr anders konnten, als zu fragen, ja, wie geht's jetzt weiter? Was sollen wir tun? Wir merken, dass da Wahrheit ist. Wir merken, dass da ein Anspruch ist. Wir merken, dass Gott redet und handelt. Wie geht's jetzt weiter? Ich glaube, das ist das Geheimnis auch für uns heute. Egal wie jung oder wie alt wir sind, dass wir damit rechnen, dass uns Gott immer wieder überrascht. Dass er so reden möchte, dass unser Herz berührt wird. Dass wir seine Liebe verstehen. Dass wir seine Wahrheit anerkennen. Seinen Anspruch an unser Leben. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, heißt es mal in den Sprüchen. Und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gott erhebt einen Anspruch auf unser Herz. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen, ihm zu folgen. Er ist vertrauenswürdig. Und egal, ob wir heute Morgen im Gottesdienst angesprochen werden oder abends im Alpha-Kurs, im hörenden Gebet donnerstagabends, in Bibel-TV oder was wir sonst vielleicht manchmal googeln, wenn Gott anfängt zu sprechen, dass wir es zulassen, dass unser Herz berührt wird und Veränderung geschieht. Petrus bringt dieses Geheimnis noch mal mehr ans Licht, als er in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8 und 9 schreibt, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Wenn man merkt, wie das Wort Gottes unser Herz erreicht und wir merken, auch wenn wir es nicht sehen, Gott ist real, er spricht zu mir. Er wirkt in meinem Leben. Er schenkt mir Heilung, wir haben davon gesungen. Er macht mein Herz neu, er gibt mir einen neuen Anfang. Er vergibt mir meine Schuld. Er gibt mir eine neue Zuversicht fürs Leben. Er schenkt mir seine Gegenwart. Mei, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Wenn man merkt, wie sehr man geliebt ist, denn er hat uns ja zuerst geliebt. Wenn man merkt, wie sehr er uns liebt. Freunde, das ist eine starke Betonung im Vaterherz immer wieder, an den Wochenenden. Wenn man das entdeckt, immer mehr versteht, dann gibt es Reaktion. Ihn liebt ihr. Das ist die natürliche Reaktion von der Liebe Gottes, dass wir ihn wieder lieben, dass wir gar nicht anders können und auch gar nicht anders wollen. Mein Vater liebt mich. Obwohl ich ihn nicht sehe, liebe ich ihn wieder. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Ein Missionar suchte monatelang nach einem Wort für Glaube in der Papua-Sprache. Eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt, du erzählst uns von Jesus und sagst, er sei für uns gekreuzigt und auferstanden. Hast du Jesus gesehen? Nein. Bestimmt aber dein Großvater. Auch nicht. Dann lebt Jesus gar nicht in deiner Heimat. Woher weißt du denn dann, dass Jesus lebt? Unterdessen hat sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Siehst du die Sonne? Fragt der Missionar. Der Mann schüttelt den Kopf. So ist es auch mit Jesus. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, dass er lebt. Der Mann dachte lange nach, dann sagte er, ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber dein Herz kennt ihn. Mit dem Herzen hast du ihn gesehen. Nun hatte der Missionar das Wort für Glaube gefunden. Jesus mit dem Herzen sehen. Glaube entsteht also, wenn man die gute Nachricht von Jesus Christus hört. Während dem Zuhören wird es immer wieder geschehen, dass es uns durchs Herz geht und wir mit dem Herzen sehen. Glaube. Und so hat jeder von uns seinen Anfang im Glauben, irgendeinen Zeitpunkt, den er hoffentlich mit viel Freude beschreiben kann. So habe ich Jesus erlebt. Und dieser Glaube, der beginnt nun zu wachsen. Der soll wachsen. Auch heute Morgen im Gottesdienst soll er wieder wachsen. Ich hoffe, ein Funken ist schon übergesprungen. Petrus schreibt, dass der Glaube ernährt werden muss. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen, Traude, dass der Glaube Ernährung braucht, ne? Dass er angehängt sein muss an die Tatsachen, immer wieder davon schöpfen muss, seine Beziehung besteht. Petrus schreibt davon in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2 und 3, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen und das Ziel eurer Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Wie ein Säugling nach Milch schreit. Claudia und ich haben das leider nie erlebt, dass ein Säugling nach Milch schreit bei uns, aber wir haben es bei genug anderen Freunden erlebt, dass sie davon erzählt haben. Und wenn sie so neu geboren sind und es gibt also unterschiedliche Kinder, ne? Manche, die schlafen brav durch und andere eben nicht. Die schreien halt. Und wann ist Ruhe? Wann gibt's Ruhe, ihr Mütter? An der Mutterbrust. An der Mutterbrust gibt's Ruhe. Verlangen sein nach dem Wort Gottes, nach seinem Reden, wie so ein neugeborenes Baby. Ja, das bedeutet, dass man die Bibel liest, ne? Das bedeutet, dass man dem die größte Priorität einräumt. Wichtiger als die Tagesnachrichten, wichtiger als das Internet, wichtiger als irgendwelche Romane, will das Wort Gottes sein, dass ich Hunger habe und mich nicht mit weniger zufrieden gebe. Wie ist es in unserem Leben? Brauchen wir vielleicht neuen Hunger? Meinen wir schon satt zu sein und es nicht mehr zu brauchen? Du und ich, egal wie lang wir schon Jesus nachfolgen, wir brauchen diesen Hunger nach seinem Wort ganz neu. Denn unser Glaube lebt ja davon, haben wir vorhin gelernt. Ne? Unser Glaube lebt davon, dass er redet, dass dieser Funke zündet. Und das geschieht, wenn wir es hören, wenn wir es lesen. Petrus sagt ganz deutlich, dass wir Verlangen haben nach diesem Wort Gottes. Das brauchen wir, um im Glauben zu wachsen. Als Kind bin ich aufgewachsen, auch in einer Gemeinde, und da haben wir im Kindergottesdienst ein Lied gelernt. Manche von euch mögen es vielleicht auch gelernt haben, irgendwann einmal. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das? Okay, ich stimme es nochmal an. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und dann geht's weiter. Wenn du wachsen, also ich singe nicht mehr weiter. Aber das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Kindgerecht in einem Lied können sich Kinder merken. Ich kann es mir merken bis heute. Aber es kommt darauf an, dass wir es leben. Dass wir es tun. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 17, von Kindheit an. Zumindest hat der Timotheus von Kindheit an die Chance gehabt schon. Bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden? Wer ist noch von Kindheit an unterwiesen worden? Manche sind ja nicht in Gemeinde groß geworden. Die haben eine andere Lebensgeschichte, haben erst später Zugang gefunden. Aber wer hat von Kindheit an was mitgekriegt? Oh, ihr Glücklichen. geht's euch wie Timotheus, an den Paulus geschrieben hat. Von Kindheit an habt ihr schon gehört und ich würde sagen, diese Geschichten sollen nicht langweilig sein, wenn man sie schon wieder hört, sondern immer mehr verstanden werden, immer tiefer. Mit dem Verstehen ist ja so eine Sache. Ne? Einmal gehört, ist noch nicht verstanden. Einmal verstanden, ist noch nicht einverstanden. Einmal einverstanden, ist noch lange nicht getan. Einmal getan, ist noch lange keine Gewohnheit. Also wenn wir die biblischen Geschichten schon mal gehört haben, soll man nicht denken, ich hab's jetzt schon, jetzt brauche ich es nicht mehr. Wir brauchen es immer wieder und die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Also lasst uns nicht müde werden. Timotheus bekommt einen Zuspruch von Paulus. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo die Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht, erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Liebe Leute, steckt alles drin. Alles. Für alle Lebensbereiche. Gibt's da Antworten? Gibt's da Hilfestellung? Gibt's da Ermutigung? Wow. Die Gebrauchsanweisung unseres Lebens steht da drin. Psalm 1 bringt es zum Ausdruck, wie dieses Wachstum sich auswirkt. Da kann man lesen, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer verwurzelt ist und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, boah, und alles, was er tut, gelingt ihm. Hammer. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Also Menschen, die statt irgendwo im Abseits zu stehen vom Wort Gottes, sich in den Brennpunkt des Wortes Gottes begeben und sagen, das will ich hören, davon will ich leben, da spricht mein Vater im Himmel zu mir. Da lehrt er mich, da führt er mich, da ermutigt er mich, da gibt er mir Hoffnung. Da gelingt alles, was ich anpacke. Boah, ist doch ein Hammer, oder? Warum lesen wir nicht mehr in der Bibel, als wir es tun? Ich wünsche mir heute Morgen, dass der Geist Gottes uns so auf den Geschmack bringt, dass wir merken, oh, ich verpasse was, wenn ich es nicht lese. Ich verpasse was. Ich möchte dringend mehr davon. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, macht es etwas mit uns. Es geht durchs Herz. Es weckt Glauben. Es überführt uns auch von Schuld. Aber es zeigt uns immer unseren Erlöser, der für unsere Schuld an unserer Stelle die Strafe getragen hat. Die Gnade Gottes. Das Wort Gottes tröstet uns. Es verändert unser Denken. Wo der Glaube durch das Wort Gottes und durch seinen Heiligen Geist in uns Wurzel schlägt, da bleiben wir nicht mehr dieselben. Da fragen uns unsere Nachbarn, du hast etwas, das ich nicht habe. Und das will ich auch. Ich weiß noch nicht, wann dein Nachbar dich zuletzt gefragt hat, du hast da was. Also du hast da was nicht im Auge, sondern du hast in deinem Leben was. Ich spüre es genau. Ich sehe es. Du kotzt nicht ab in deiner Firma über den Chef, wenn er nicht da ist. Das machen die anderen, aber du machst es nicht. Warum eigentlich? In der Schulklasse, du schreibst nicht ab, sondern du lernst tatsächlich und deine Arbeiten werden auch so gut. Warum eigentlich? Ja, ich sehe, dass dein Leben anders ist und ich merke, da ist ein Geheimnis dahinter. Ich will es wissen. Wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dem Wirken des Heiligen Geistes, der dieses Wort lebendig macht in uns, bleiben wir nicht dieselben und die Menschen rätseln. Und sie sollen ruhig rätseln, ja. Und uns fragen, hey, was ist das Geheimnis deines Lebens? Glaube wird nämlich sichtbar. Glaube wird sichtbar. Im Hebräerbrief Kapitel 11 werden viele Menschen des Glaubens rezitiert, die diesen Glauben gelebt haben und dadurch für uns heute noch Vorbilder sind. Wenn wir ihre Geschichten lesen, im Alten Testament hauptsächlich beschrieben, kommen wir aus dem Staunen nicht mehr raus, was die gewagt haben im Glauben. Und manchmal mit zitterndem Herzen. Manchmal sogar mit Zweifeln, wie ein Gideon, der ständig von Gott nochmal ein prophetisches Wort gebraucht hat, einen Hinweis, ich bin wirklich mit dir. Aber sie haben letztlich gewagt und getan, was Gott sagte und haben Wunder Gottes erlebt. Es lohnt sich, über diese Beispiele nachzudenken, sie in Erinnerung zu rufen und zu merken, es lohnt sich. Es gibt nichts Besseres, für das wir leben könnten. Kennt ihr Jean-François Gravelet? Das ist kein Zeitgenosse von uns, der ist schon längst tot. Der hat von 1824 bis 1898 gelebt. Er ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen Blondin und er war ein berühmter Hochseilartist. Blondin, Hochseilartist. Am bekanntesten dürften seine spektakulären Überquerungen der Niagara-Fälle sein, bei denen er auf einem 335 Meter langen Hochseil 50 Meter über dem Wasser balancierte. Seine Vorstellungen wurden von den Massen von Zuschauern verfolgt. Blondin steigerte bei seinen Vorstellungen meisterhaft die Spannung. Zuerst kam eine relativ einfache Überquerung mit der Balancestange, dann warf er die Stange weg und vollbrachte die verschiedensten Kunststücke. Im Jahr 1860 kam eine königliche Reisegesellschaft aus Großbritannien, um seine Vorstellung anzuschauen. Blondin überquerte das Seil zunächst auf Stelzen. Also ich denke, man muss ja erstmal Stelzen laufen können und dann noch auf dem Hochseil. Okay. Anschließend überquerte das Seil mit verbundenen Augen. Das nächste Mal machte er auf halbem Weg Halt, um sich mitten auf dem Hochseil ein Spiegelei zu braten. Da gibt's auch andere Plätze, gell? Dann holte er sich unter dem Jubel der Menge eine Schubkarre, schob sie über das Hochseil auf die andere Seite und wieder zurück. Anschließend nahm er einen Sack Kartoffeln, legte ihn auf den Schubkarren und fuhr ihn ebenfalls hinüber und wieder zurück. Die Begeisterung der Zuschauer kannte keine Grenzen. Danach ging er zu der königlichen Gesellschaft, trat vor den Herzog von Newcastle und fragte ihn, glauben Sie, dass ich in dieser Schubkarre einen Menschen hinüber transportieren kann? Ja sicher, das glaube ich, erwiderte der Herzog. Dann steigen Sie ein, gab Blondin zurück. Die Zuschauer hielten den Atem an, der Herzog von Newcastle aber nahm die Aufforderung nicht an. Gibt es sonst jemanden hier, der mir vertraut? Fragte Blondin. Keiner hatte den Mut dazu. Schließlich kam eine kleine ältere Dame und stieg in die Schubkarre. Blondin schob sie über die Niagara-Fälle und wieder zurück. Es stellte sich heraus, dass die ältere Dame Blondins Mutter war. Sie war die Einzige, die bereit war, ihr Leben in seine Hände zu legen. Glaube, ihr Lieben, ist keine bloße Vorstellung, eine Verstandesübung. Glaube ist ein aktiver Schritt, unser Vertrauen völlig auf Jesus Christus zu setzen. Und wer weiß, welche Herausforderungen dir in dieser kommenden Woche bevorstehen, wo du gefragt bist, egal in welchem Lebensgebiet deines Lebens, einen Schritt im Glauben zu wagen. Weil du genau weißt, mein Gott hat durch sein Wort zu mir gesprochen. Und jetzt wird's persönlich. Und jetzt möchte er mit mir diesen Schritt gehen. Weiche ich zurück wie der Herzog von Newcastle? Oder lege ich mich ganz vertrauensvoll in die Hand Gottes wie die Mutter von Blondin, als sie in die Schubkarre stieg? Das ist deine Entscheidung, die dir niemand abnimmt. Die triffst du in der Schule, im Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft. Und das mag manchmal was kosten, aber ich sag euch, das, was der Lohn ist, ist so viel größer. So viel größer. Dein Glaube soll wachsen und er wird wachsen, wenn du es wagst, diese Schritte zu tun, die Gott dir zeigt. Ich glaube, wir brauchen alle Gebet, dass dieser Glaube in uns wächst. Dass wir dranbleiben und dann mutig die Schritte gehen, die Gott uns zeigt durch sein Wort. Lasst mich beten. Vater im Himmel, wir haben das schon oft erlebt, dass dein Wort in unserem Herzen gebrannt hat. Dass wir etwas verstanden haben, dass wir gemerkt haben, du hast einen Anspruch jetzt in unserem Leben. Du möchtest uns etwas geben, du möchtest uns etwas zeigen, du möchtest uns weiterführen. Und wir sind zurückgewichen wie der Herzog von Newcastle. Vergib uns, Herr, wo wir es nicht gewagt haben. Und bitte, komm uns zu Hilfe, Heiliger Geist, dass wir nicht zurückweichen, sondern dass wir mutig sind wie die Mutter von diesem Blondin. Und Erfahrungen machen wie die Glaubensväter, von denen wir lesen können im Alten Testament und im Neuen. Und die uns vor Augen stehen, auch hier in der Gemeinde. Danke, Herr, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, auf dich zu vertrauen. Dass diese Hoffnung nicht enttäuscht werden wird, sondern erfüllt wird. Dass wir fest darauf vertrauen können, dass du real bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Danke, dass du mit uns gehst in die kommende Woche. Und dass wir an deiner Hand gehen dürfen und Erfahrungen machen werden des Glaubens, die dich ehren und die uns verändern. Danke, Herr. Amen.